sichern. Die Alliierten hatten seit 1944 unter Mitwirkung deutscher Emigranten begonnen, Listen mit den Namen verantwortlicher Täter zu erstellen, Dokumente zu sichern, Schuldfragen zu klären. Mit der bedingungslosen Kapitulation hatte sich die Beweislage entscheidend verbessert. Tausende von Beweisdokumenten konnten gesichert und analysiert werden. So wurden in der Auseinandersetzung mit den Tätern die Taten erst richtig deutlich. Es ging sehr bald nicht nur um die Verurteilung einer kriminellen politischen Führung, der Menschheitsverbrechen, Angriffskriege und Verletzungen des Kriegsrechts angelastet wurden. Es ging um ein verbrecherisches System und die Menschen, die es gemacht hatten. Deshalb wurden die Angehörigen der nationalsozialistischen Führungsschicht, die kaum Elite zu nennen ist, eingehend verhört. Diese Verhöre wurden von Mitgliedern der Record Group 238 aufgezeichnet. Auch die Mitschnitte der bedeutendsten Gerichtsverfahren sind überliefert. Zeugnisse der Zivilisationsverbrechen, die von Geschichtswissenschaftlern bisher noch niemals intensiv ausgewertet worden sind. An kaum einem der Mächtigen wurde der Sturz von allen Höhen der Macht so deutlich wie an Göring. Zugleich wurde seine abgrundtiefe Immoralität sichtbar. Göring war nicht willens, Verantwortung zu übernehmen. Er hatte die ersten wilden Konzentrationslager in Preußen eingerichtet, die SA zur preußischen Hilfspolizei aufgewertet. Viele hatten ihm zugetraut, den Brand im Deutschen Reichstag angestiftet zu haben, den die Nationalsozialisten als Fanal eines kommunistischen Umsturzes deuteten und so zum Anlass nahmen, die KPD zu verbieten, deren Vermögen zu beschlagnahmen und innerhalb kürzester Zeit etwa 4000 Funktionäre zu verhaften. Beim Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess war Göring der ranghöchste Angeklagte. Das Gericht ließ keine Zweifel an seiner Schuld aufkommen. Es wollte mit ihm deutlich werden lassen, wie die nationalsozialistische Herrschaft funktioniert hatte. Terror allein konnte die Nachfolgebereitschaft der Deutschen nicht erklären. Was war es, was die Deutschen bis zuletzt glauben machte? Sie als Individuen seien nichts, das Volk aber sei alles. Dass Hitler, der Führer, zu befehlen, die Deutschen ihm zu folgen hätten. Dass der Eid die Verpflichtung zur Gefolgschaft bis in den Untergang nach sich zöge. Vor Gericht wird deutlich, dass Göring, der Reichsmarschall, der Luftwaffenminister und hochdekorierte Kampfflieger des Ersten Weltkrieges, wie andere Paladine auch nur ein Ziel hatte, sich selbst zu nützen und sogar, nachdem alles in Scherben zerfallen war, seiner Verantwortung auszuweichen. Ohne Zögern verbarg Göring seine Verantwortung hinter Hitler. Er schwadronierte über Hitlers Führerstaat nicht als Verfassungssystem, sondern als System individueller Verantwortungslosigkeit. Er machte sich zum Werkzeug und belastete das deutsche Volk, indem er manipulierte Plebiszite als Ausdruck wahrer Demokratie deutete. Er verglich die Diktatur der Deutschen mit den westlichen Demokratien, um den Fragern zu entkommen, die politische Legitimation aus akzeptablen Prozeduren ableiteten. Das Dritte Reich als Herrschaftssystem, dessen Kennzeichen die organisierte Verantwortungslosigkeit war, hätte sich Göring mit dieser Deutung durchgesetzt, dann müsste man von Hitler-Diktatur sprechen, dann wäre er bestenfalls ein Mitläufer gewesen. Die Verhöre machen deutlich, dass dies nicht Ausdruck des Wahns eines angeblich Morphiumsüchtigen war, der seinen ganz persönlichen Untergang nicht bewältigte. In Görings Fluchten spiegelt sich seine Unaufrichtigkeit. Sie ist Voraussetzung für seine Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, sich zu seiner Schuld zu bekennen. Er weicht nicht nur den Fragen der Ermittler und seiner Richter aus, sondern sich selbst. Er unterwirft sich Hitler, um sein Ansehen zu retten. Göring vor Gericht. Kein Held, kein Aufrichtiger, sondern jemand, der sich nicht in die Augen zu schauen vermag und deshalb auch die Wirklichkeit verfehlt. Ausweichen konnte er ihr nicht. Daran hinderten ihn Zeugen, Dokumente und Fragen. Göring